Deutschlandfunk Nova.
Seit einer guten Woche wird in Aserbaidschan, in der Hauptstadt Baku, schon diskutiert bei der Weltklimakonferenz und die ist jetzt in die zweite Hälfte gestartet. Und was wir da immer wieder hören, ist eigentlich, dass die Verhandlungen ziemlich zäh laufen.
Dabei ist die dringende Frage, ja, wie können die Industriestaaten einkommensschwache Länder bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen? Ann-Kathrin Büsker ist für Deutschlandfunk Nova vor Ort in Baku. Schönen guten Tag, Ann-Kathrin.
Hallöchen.
Bislang hört man da ja wenig Positives aus Baku. Woran hakt's? Warum geht's so langsam voran?
Also ich glaube, man muss sich vor Augen führen, dass das total normal ist, dass es zur Mitte dieser Konferenz hakt, weil die erste Hälfte haben ja die Verhandlerinnen und Verhandler auf den unteren Ebenen miteinander gesprochen. Die konnten viele Dinge am Ende noch gar nicht klären und jetzt reisen hier ja so langsam die Ministerinnen und Minister aus den einzelnen Staaten an. Morgen beispielsweise wird Annalena Baerbock die Verhandlungen für Deutschland übernehmen und die müssen dann mit ihrem politischen Gewicht die Probleme eben auflösen. Das gehört zu den ganz normalen Abläufen. Mhm. Strittige Punkte sind ja, wer zahlt wo viel Geld und wie kriegt man beispielsweise auch China mit dran zu zahlen. Eine große Rolle spielt dann eben auch, wie die Präsidentschaft der jeweiligen COP auftritt, also der Chefverhandler von Aserbaidschan. Und da sagen Beobachtende, naja, es könnte schon ein bisschen engagierter und strukturierter sein.
Gibt es denn einzelne Akteurinnen oder Akteure, die jetzt schon mauern, die jetzt schon sagen, so geht's nicht und irgendwelche Summen, hast ja gesagt, es geht ums Geld, sind zu hoch?
Ja, also der Grundstreit oder ein Grundstreit, zwei Grundstreite kann man im Grunde sagen. Einmal ist, wie viel wird gezahlt und die zweite große Frage ist dann, wer soll denn eigentlich alles zahlen? Also die Erweiterung der Geberbasis, wie man hier so schön sagt. Wir haben ja die alte Logik, die Industriestaaten zahlen und Schwellen- und Entwicklungsländer bekommen. Jetzt haben sich aber einige Länder in den vergangenen Jahren fantastisch entwickelt aufgrund fossiler Modelle. Saudi-Arabien kann man da nennen, China, die Vereinigten Arabischen Emirate, das sind prosperierende fossile Wirtschaftsnationen und die haben jetzt nicht so ein unbedingtes Interesse daran, auch zu zahlen. Saudi-Arabien beispielsweise fällt auch dadurch auf, dass es an anderen Stellen blockiert, etwa wenn es darum geht, die Emissionen runterzubringen, da einfach noch verbindliche Strukturen festzulegen. Also man kann hier schon so ein paar, ja, ich will jetzt nicht Schuldige sagen, aber Blockierer durchaus ausmachen, wobei wiederum die dann sagen, ja Moment mal, die EU will ja nur die Geberbasis erweitern, um sich selbst vor den Zahlungen zu drücken. Das ist ein ordentliches Powerplay hier.
So, jetzt gibt's einen, der wird wahrscheinlich ordentlich fronten, der ist noch nicht mit dabei, nämlich Donald Trump als neuer US-Präsident. Noch ist es Joe Biden, aber mit Trump, da wurde ja im Vorfeld spekuliert, er leugnet, die Klimakrise wird schlimmer. Bereitet man sich da drauf vor?
Also man kann auf jeden Fall sehen, dass das total viel Einfluss hat, was die USA machen. Nicht nur, weil die natürlich viel CO2 ausstoßen und es dramatisch wäre, wenn die nicht mehr mitziehen. Aber das Ganze ist ja auch Geopolitik, ne? Also hier wird wirklich hart verhandelt. Hier werden Machtinteressen untereinander ausgehandelt. Und das bedeutet, es kommt darauf an, wer wie seine Interessen durchsetzt. Wer sich mit wem verbündet. Wer vielleicht auch eine Blockade wieder aufbrechen kann. Das ist Macht auf oberster Bühne. Und auch da sind die USA im Grunde ein wichtiger Akteur. Wenn die sich jetzt zurückziehen, nicht mehr so mitmachen, dann kann das schon bekannte Strukturen ins Wanken bringen, kann vielleicht aber auch andere Akteure auf den Plan rufen, die diese Lücke schließen können oder vielleicht auch nicht. Also man muss sagen, so auch auf dieser machtpolitischen Ebene ist im Moment total viel im Fluss und vieles unsicher.
Du hast es gesagt, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in Baku die Woche. Seit gestern ist auch Wirtschaftsminister und Parteikollege Robert Habeck dort und er hat eine klare Nachricht mitgebracht.
Wenn Deutschland seine Klimaziele nicht einhält, wird Europa sie nicht einhalten können. Und wie soll man dann Brasilien, Indien, China und Indonesien dazu bringen, die Klimaziele einzuhalten, wenn das reiche, in Problem stehende, aber reiche Europa und Deutschland es nicht einhält?
Also Deutschland sieht er als Vorreiter hier, wenn ich das so richtig interpretiere. Wie kommt das in Baku an?
Naja, dieses Image, das Deutschland sich da gibt, das wird schon immer mit gemischten Gefühlen betrachtet international. Also ja, Deutschland spielt auch eine wichtige Rolle in den Verhandlungen als eine treibende Kraft, aber gleichzeitig ist ja auch nicht zu übersehen, dass Deutschland ja sich in den letzten Jahren mit neuer fossiler Infrastruktur nochmal einen Schluck aus der fossilen Pulle gegönnt hat. Also Stichwort LNG-Terminals. Es ist schon irgendwie so eine ja nicht ganz stringente Rolle und sowas macht natürlich auch was mit der eigenen Glaubwürdigkeit. Und dazu kommt, dass hier ja auch Unternehmen unterwegs sind, die mit CCS-Technologie Speichertechnik, also Kohlenstoffspeichertechnologie, auf Dinge setzen, die im Grunde auch fossilen Interessen dienen und das fossile Zeitalter noch verlängern könnten. Also insofern, es ist politisch schon wichtig, dass Deutschland sich klar positioniert, aber so sauber, wie man da die eigene Weste beschreibt, ist er halt nicht.
Finale Woche in Baku auf der Weltklimakonferenz. Dass das bisher so schleppend läuft in Sachen Beschlüsse und wir alle denken, hey, was los, ist erstmal normal, dass das gegen Ende eigentlich erst diese Auflösung gibt. Das hat uns Ann-Kathrin Büsker erklärt aus Baku. Vielen Dank dir.
Deutschlandfunk Nova.